Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben angefangen, die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland zu besprechen. Wir sind schon den ganzen Sommer da dran. Von dem Fürsten aus Äthiopien, der Frieden mit Gott sucht, nach Jerusalem reist, auf dem Heimweg die Bibel liest und dann den Jesus-Jünger Philippus trifft, der ihm den Heiland zeigt. Und da heißt Vers 38, und er hieß den Wagen halten und stiegen hinab ins Wasser beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In diesem Sommer ab. Oh. Junge. Er scheint heute experimentierter zu sein da oben. Ich habe nichts übrig für diese Technik. Meine Freunde, in diesem Sommer habe ich auf einer meiner Vortragsreisen ein nettes kleines Erlebnis gehabt. Da war ich mit den Leitern in Aalen. Und da besuchte mich eine Diakonisse vom Augsburger Diakonissenhaus. Das ist eine sehr musische Person, sie hat eine Kunstakademie besucht und ich hatte sie gebeten, sie möge ein paar Zeichnungen machen für ein kleines Weihnachtsbüchlein, das ich zu Weihnachten rausbringen will. Und nun kam sie an, um mir die Entwürfe da vorzulegen. Und dann sagt sie, ach, wissen Sie, wir Süddeutschen, wir kommen nicht gern ohne ein Mitbringsel. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht. Und dann legte sie vor mich hin zwei große Fotografien. Fotografien von Gemälden aus der berühmten Sammlung im Schätzler Palais in Augsburg, die wir beide mal besucht haben, die wir beide sehr schätzen. Ein Bild von Lastmann, das ist ein Lehrer Rembrandts gewesen, das andere von dem jüngeren Bruegel. Und merkwürdigerweise, beide Bilder stellten die Taufe des Kämmerers dar. Da war der Augenblick dargestellt, nachdem der Philippus den äthiopischen Fürsten gefragt hat, glaubst du von ganzem Herzen? Und der sagt, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und stiegen ab beide und er taufte ihn. Auf beiden Bildern ist diese Szene, diese Taufszene dargestellt. Schwester, sage ich, wussten Sie denn, dass ich diesem Sommer über diese Geschichte hier bespreche? Nein, sagt sie, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja wundervoll, dieses Zusammentreffen. Da sagt sie, es macht ja Freude, wenn unsere Geschenke so ins Schwarze treffen. Man kann es daneben geraten mit Geschenken, nicht? Und mit kleinen, schlichten Geschenken einmal so genau das Richtige treffen. Seitdem stehen diese beiden Bilder vor mir auf dem Schreibtisch und ich sehe sie oft an und sie erinnern mich immer an den Kämmerer. Und da ist mir interessant, wie diese beiden mittelalterlichen Maler die Szene dargestellt haben. Ihnen war es vor allem zu tun, darum, die ganze Pracht und Macht dieses Kämmerers aus dem Mohrenland, dieses äthiopischen Fürsten, zu schildern. Also, bei Lastmann sind das 6 Schimmel, nicht wahr, mit Apfelschimmel, wundervolle arabische Pferde, die herrlichsten Pferde, wundervolle Reisewagen, großartige Reisebegleiter, wissen Sie, mit herrlichen Gewändern, so, Lametta, und dann Vorreiter und Nachreiter und Hunde und Pfauen und Affen und der ganze leuchtende Tross eines orientalischen Fürsten. Und dann haben sie sehr viel Interesse darauf verwandt, diese mittelalterlichen Maler, die Gesichter des Gefolges zu malen bei der Taufakt, bei dem Taufakt, als der Kämmerer hineinsteigt ins Wasser und Philippus ihn taucht. Das ist ein Kutscher, der lacht sich tot auf seinem Bock. Spöttische Gesichter, erstaunte Gesichter, ehrfürchtige, so eine Art Haushofmeister, der einen Hut abnimmt, nicht sein Barett, der fühlt, das ist eine ganz heilige Sache. Ganz gleichgültige Leute, die sich über die Jagdhunde unterhalten. Wie sehen wir das an? Wir wollen jetzt diese Taufgeschichte auch mal ansehen, aber ich muss zwei Sonntage drüber predigen, ist so eine wichtige Stelle. Wir wollen die Stelle jetzt auch ansehen. Wir schließen uns diesem Kreis an, die einen vielleicht gleichgültig, die anderen spöttisch, die dritten neugierig, ehrfürchtig. Nun, meine Freunde, ich halte es mit dem Apostel Paulus, der einmal gesagt hat, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Darum ersparen Sie mir hier über die Taufe viel zu sagen, sondern ich möchte Sie auf drei bedeutsame Tatsachen in diesem Text aufmerksam machen. Ich lese nochmal. Und der Kämmerer ließ den Wagen halten und stiegen hinab ins Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Wir überschreiben das drei bedeutsame Tatsachen. Erstens, was ist in diesem Text für eine merkwürdige Rangordnung? Schon der große, einer der größten Schriftausleger, Albrecht Wenger, weist darauf hin, dass es doch eigentlich so heißen müsste, und sie stiegen herab, zuerst der vornehme, reiche, prächtige, mächtige, äthiopische Fürst, dem der ganze Zirkus hier gehörte, und dann der arme, schlichte, kleine, nicht mal mit dem Theologiestudium behaftete Philippus. Niemals Schmalspurtheologe, gar nichts war. Gar nichts. Und stattdessen heißt es, sie stiegen herab, Philippus und der Kämmerer. Philippus zuerst. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie runtergestiegen sind, das weiß ich nicht. Vielleicht war Philippus sehr höflich, vielleicht haben sie es gemacht wie Deutsche oder Tür, bitte sie zuerst, das weiß ich alles nicht. Aber worauf mir ankommt, ist das, der Philippus wird zuerst genannt. Und das ist merkwürdig. Sehen Sie, ich glaube, zu den Urgesetzen der Menschheit gehört das, was wir die Rangordnung nennen. Also zwischen Ost und West ist ja so ein Gegensatz, aber darin sind sie völlig gleich. Ob Khrushchev oder Eisenhower aufkreuzen, das Chef geht voran und dann alles dahinter in Rangordnung. Nee? Beim Eucharistischen Kongress, natürlich der Stellvertreter des Papstes zuerst und dann alle anderen. Wenn die Evangelischen eine Versammlung haben und Grußworte, diese entsetzlich nicht sagen, Grußworte, dann wird begrüßen, da kommt natürlich nicht der Geringste zuerst, sondern zuerst kommt die ganz große Prominenz, dann die mittlere Prominenz, die kleine Prominenz, nicht wahr? Immer die Rangordnung. Ich glaube also schon, dass Kain und Abel das miteinander so hatten, nicht? Das gehört offenbar zu den Urgesetzen der Menschheit, dieses Gefühl, nicht wahr? Wer tut so, ne? Und wie heißt es hier im Text? Und sie stiegen herab und jetzt purzelt dieses Urgesetz der Menschheit um Philippus und der Kämmerer. Meine Freunde, es wäre mir nicht aufgefallen, ich will Ihnen das gleich sagen, wenn ich nicht durch das Gnomon von Bengel darauf gestoßen worden wäre. Das Große um diese alten Schriftausleger, dass hier der Heilige Geist etwas sagen will, dass hier ein Signal aufleuchtet, dass ein Zeichen aufgerichtet wird, nämlich dafür, im Gnadenreiche Jesu Christi, im Reiche Gottes auf Erden, gilt eine andere Rangordnung, als sie sonst in der Welt ist. Jesus ist auch darin der völlige Verwandler, dass in seinem Reich eine völlig neue Rangordnung gibt. Ich muss Ihnen das ein wenig zeigen, der Punkt ist wichtig. Der König des Reiches Gottes auf Erden ist nicht der Gefeiertste, den alle auf dem Schild erheben, sondern ist der, von dem in der Bibel steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, der König des Reiches Gottes, ist der, den wir alle ans Kreuz geschlagen haben mit unseren Sünden. Der, der ausgetan war, der in der Menschenwelt keinen Platz hatte, der dort am Kreuze hängt mit der Dornenkrone, das Haupt voll Blut und Wunden. Er ist jetzt auferstanden und erhöht, aber wir können uns Jesus nicht vorstellen, ohne die Zeichen seiner Niedrigkeit, seine Nägel malen. Und der ist der König, der Allerverachtetste. Und zu gleicher Zeit erzählt die Bibel, dass einer der Zeitgenossen Jesu, ein Mächtiger dieser Welt, sich auch fürs Christentum interessierte. Den hätte man auch zum Vorsitzenden dieses Vereins machen können, nicht? Der König Herodes. Er wollte Jesum gern sehen, heißt in der Bibel. Und weil Jesus nicht darauf reagiert, weil er in Sünden lebt, verachtend verspottet er auch Jesus. Und dann heißt es am Schluss, darum schlug ihn der Engel des Herrn darum, dass er Gott nicht die Ehre gab und ward von den Würmern gefressen. Das ist Gottes Rangordnung. Die Mächtigen stürzt er vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. So steht es in der Bibel. Man wird nie zurechtkommen mit dem Evangelium, wenn man das nicht begreift, dass Gott eine ganz, ganz neue Rangordnung hat. Und dass in seinem Reich unsere Rangordnungen keinen Wert haben. Ich sage, man wird nie zurechtkommen mit dem Evangelium. Man wird dann immer sich ärgern und stoßen an alle möglichen, wenn man das nicht versteht. Sehen Sie, waren die lieben Jünger Jesu, die haben natürlich gedacht, wie wir alle, Rangordnung muss sein, das kann man ja auch in dieser Welt nicht ändern, das wird immer so bleiben, nicht? Und da haben die Jünger natürlich gedacht, ja, also sind wir 12 Jünger, mal 12 Apostel, da müssen wir uns doch noch mal überlegen, wer wird jetzt Apostelfürst? Einer muss ja doch schließlich hier, hat schon der alte Homer gesagt, heißt Basileus, heißt Kyrannos Esto, einer muss Rekönig sein, einer muss zu sagen haben. Und da haben sie den Kopf zerbrochen, wer der Erste sein soll und der Größte unter ihnen. Die Kirche hat ja später im Mittelalter das dann ganz rasch gelöst und gesagt, natürlich der Petrus und sein Nachfolger, wenn gar nicht in der Bibel steht, nicht? Und so weiter. Und da sieht Jesus diese Jünger sich zanken. Und vor seinem Blick genieren sich. Es gehen auf einmal auf, dass die ganze Frage falsch war. Und dann sagt ihnen Jesus ein unerhörtes Wort, das ist schwer zu verstehen. Das Wort, das heißt, wer der Erste sein will, und wer will das nicht? Wer der Erste sein will, der sei der Letzte und aller Knecht. Und dann weist er auf sich und sagt, ich bin ja auch nicht gekommen, ich, der König der Herrlichkeit, um mir dienen zu lassen, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Bezahlung für viele. Wer der Erste sein will, prägen Sie sich das mal ein, denken Sie mal eine Woche drüber nach, wer der Erste sein will, sei der Letzte und aller Knecht. Oh, unser Ehrgeiz, unser Ehrgeiz. Ich sah einmal ein Bild, auf dem waren nur 3 Totenschädel abgebildet. Und darunter stand der Satz, einer von den 3 war König, einer war Bürger und einer war Bettelmann. Wer war denn nun eigentlich von den 3 der König und wer war der Bettelmann? Man sieht den Schädel nicht mehr an, sehen so gleich aus. Und da habe ich gedacht, aha, ist schon ein Fortschritt. Die Leute wollen dem Ehrgeiz begegnen und sagen, im Tode sind wir alle gleich. Und nun kommt die Bibel und sagt, es nicht einmal das ist wahr. Nicht einmal das ist wahr, sondern nach dem Tode stehen wir vor Gott. Und da ist König der, der aus glaubendem Herzen und reinem Herzen und demütigen Herzen Saaten der Liebe gestreut hat. Der aller Knecht wurde, der ist der Erste. Ah, ich kann es noch eben so andeuten. Im Reiche Gottes gilt eine andere Rangordnung als unsere. Gott ehrt nicht, was wir ehren. Und er ehrt vielleicht, was wir verachten. Und nun ein zweites. Ich wollte Ihnen an dem Text drei bedeutsame Tatsachen zeigen. Der zweite Teil ist bei einer Fortsetzung des ersten. Also die komische Rangordnung. Zweitens, da nehme ich jetzt ein Wort aus dem Text. Und sie stiegen hinab in das Wasser, beide Philippus und Erkämpfer. Und sie stiegen hinab. Damit möchte ich den zweiten Teil überschreiben. Und sie stiegen hinab. Meine Freunde, das habe ich in meinem Leben furchtbar oft gelesen und mir nichts beigedacht. Natürlich, wenn man taufen will, muss man aus dem Wagen raus und absteigen. Aber als ich diese beiden mittelalterlichen Bilder, die Schwester wieder mitbrachte, ansah, verstand ich auf einmal, was das bedeutet, und sie stiegen ab. Dass dieser prächtige, bequeme Reisewagen, auf dessen riesenhohem Kutschbock der Kutscher sich totlacht über den verrückten Kämmerer, und diesen bequemen Reisewagen, den hat er verlassen und kniet im Staub der Straße neben dem Wasser, neben dem Teich. Und nicht genug damit. Dem einen Bild ist dargestellt, wie ein Diener ihm nun sein herrliches Prunkgewand, das orientalische Fürsten tragen, abnimmt und wegträgt. Es ist auf dem Bild, als wenn der Kämmerer sagen wollte, ich will jetzt alles abtun, was mich groß macht. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösegeld selig wäre. Meine Freunde, diesen Vers hat auch ein Großer in der Welt gedichtet. Ein Graf, ein mächtiger Reichsgraf, sehr reich, Graf Nikolaus von Zinzendorf. Der wusste, was es ist mit dem Herabsteigen. Also das dichtete, hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösegeld selig wäre. Meine Freunde, das Herabsteigen spielt im Reiche Gottes eine entscheidende Rolle. Ich frage Sie, wollen Sie gern Kinder Gottes werden, so dass es wissen? Wollen Sie gern in Ewigkeit gerettet werden, dass Sie nicht verloren gehen? Wollen Sie das? Dann müssen Sie das Herabsteigen lernen. Dann müssen wir uns tief beugen lernen unter unsere Sünde. Nicht über die Sünde der anderen Leute, über unsere. Über unsere beugen! Dann müssen wir herabsteigen vom letzten Podest unseres Stolzes und unserer bösen, verkehrten Art und erkennen, dass wir von Natur vor nur noch unter Gottes Zorn stehen können und dass unsere einzige Chance ist, der Mann am Kreuz. Der Mann am Kreuz, der Sünder versöhnt, der Sünde wegträgt, deren Opfer ist für verlorene Leute. Wollen wir selig werden, Freunde, in Zeit und Ewigkeit, dann müssen wir, auch wenn wir zum Glauben gekommen sind, sehr oft unseren Schuldbrief studieren und uns klar werden, wie viel Gott uns vergeben musste. Der große Missionar Krebsruth war in seiner Jugend im Gefängnis als Randalierer und wilder Bursche. Und dann wurde er einer der größten Missionare der Welt in Indien. Und als er zurückkam, wurde er gefeiert. Und da erzählte er, als er in einer großen Versammlung, wo der englische König war, erzählen sollte. Er sagte, als ich auf das Podium stieg, standen vor meinem Auge die Gitterstäbe meiner Zelle, wo ich als Verbrecher saß. Und dann wusste ich, dass ich nichts bin als ein begnadigter Sünder. Der gesegnete Dr. Humburg, der Präses der Rheinischen Bekenntniskirche im Kirchenkampf des Nazireiches, ein ganz großer im Reich Gottes, er war lange Jahre Bundesrat im Westdeutschen Jungmännerbund von meinem Bruder, der hat zu diesem Herabsteigen ein paar wunderschöne Worte gesagt, die muss ich Ihnen gerade vorlesen. Lasst uns Freunde der Gnade werden. Leute, deren neues Leben aufgebaut ist, im Stil des einen gesegneten Schlusses, da stieg er hinab. Aufgebaut im Stil Auch bei dem Stil, wissen Sie, des eingesegneten Schlusses, da stieg er hinab. Abgestiegene Leute, dann werden wir lächeln können, sagt Humburg, über Fragen von Kompetenzstreitigkeiten und Standesvorurteilen, die uns früher in Harnisch gebracht haben. Dann gehen wir grundsätzlich den untersten Weg, auf den wir getreten sind damals, als es hieß, da stieg er hinab. Und dann kommt noch ein schöner Satz. Ja, durch die Erfahrung der Gnade werden harte Stellen in unserem Denken und Meinen weich werden. Und es wird der stockende Schritt eilen, der Brüder Hand zu fassen, die denselben Heiland gefunden haben, durch dieselbe Gnade gerettet sind, demselben König dienen. Da stieg er hinab. Meine Freunde, es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, an der das Ganze des Evangeliums einfach wundervoll illustriert wird. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich denke, Sie kennen sie. Da geht ein junger Mann von seinem Vater weg, nimmt sein Geld mit und haut ab. Da war er ein hochgemuter junger Mann. Ich kann meinen Weg allein finden. Keine Spur von zerbrochen sein, keine Spur von herabgestiegen sein. Ich kann meinen Weg allein finden. Und auf dem Weg gerät er in die schreckliche Knechtschaft der Triebe. Und landet schließlich als Schweinehirte bei einem harten Herrn im Bild des Teufels. Und auch da ist sein Herz noch hart, ist er noch auf dem hohen Podest. Wir können zwischen den Zeilen der Bibel lesen, wie er die ganze Welt anklagt jetzt. Alle, alle sind schuld, dass es ihm so schlecht geht. Alle. Bis zu dem Augenblick, wo es heißt, da schlug er nicht um sich, sondern in sich. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will sagen, ich habe gesündigt. Und wie er da ankommt bei seinem Vater und demütigt sich, habe gesündigt, da war ein abgestiegener Mann. Und da umfängt ihn die Gnade und so geht es im Reich Gottes zu. Der Heiland am Kreuz wartet auf sie, aber sie können die Gnade nicht erfahren, ehe sie nicht abgestiegen sind und so klein geworden sind. Ich habe gesündigt. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösegeld selig wäre. In der Geschichte vom verlorenen Sohn kommt ein älterer Bruder vor. Ein solcher Kerl, der geborene Leiter für BH. Tipptopp, korrekt, ihm nichts nachzusagen. Und doch ist er beim Freudenfest draußen. Er ist nie abgestiegen. Er ist nie klein geworden, wie David sagt, in seinen eigenen Augen. Verstehen Sie, verstehen Sie es nicht? Das Zerbrochenwerden gehört zum Seligwerden und zum Christenstand, wie das Atemholen im leiblichen Leben. Lassen Sie mich noch ein drittes sagen, drei bedeutsame Tatsachen. Die komische Rangordnung, die seltsame Rangordnung, wollen wir lieber sagen, da stieg er hinab. Und das dritte, bitte achten Sie darauf, dieser Mann war ein Erstling. Dieser Afrikaner. Der erste Jesus-Jünger wurde hier getauft von einem riesigen Kontinent. Wie aktuell ist die Geschichte, denn im Mittelpunkt des Weltinteresses steht heute Afrika. Nicht? Als die Geschichte anfing zu bearbeiten, war es noch nicht so. Aber es ist auf einmal in die Aktualität gerutscht. Der erste Christ im schwarzen Erdteil. Und nun sehen Sie mal, das ist doch merkwürdig, dass in der ganzen Geschichte die Rassenfrage überhaupt nicht vorkommt. Überhaupt nicht vorkommt. Es ist kein Moment, dem Philippus eine Frage, trotzdem man die Rassenfrage damals sehr kannte, aber dem Philippus ist kein Augenblick eine Frage. Jesus dafür alle Rassen und alle Menschen. Bruder, du bist Jesus Jünger geworden. Und es ist ebenso auffällig, dass der Philippus noch nicht überlegt, welche Beziehungen und Möglichkeiten gibt es jetzt afrikanischer Fürst, dass ich ungeheure Bodenschätze und was ist auf Möglichkeiten, auch für die Kirche, nicht? Nicht die Bohne. Er hat nur ein Interesse, dass Menschen durch Jesus gerettet werden. Und überlegen Sie mal einen Moment mit, was wäre aus der Weltgeschichte geworden, wenn die sogenannte Christenheit den farbigen Völkern gegenüber auf diesem Weg geblieben wäre. Ne? Stellen Sie es mal vor, dass man nicht Gegensätze von Rassen aufreißt und nichts will vom anderen. Stattdessen hat die sogenannte Christenheit den Farbigen verachtet als Nigger. Wenn Gott fragt den Philippus, wo ist dein schwarzer Bruder? Hier, sagt Philippus, neben mir. Und wenn Gott die sogenannte Christenheit fragt, wo ist euer farbiger Bruder? Was wollen wir sagen? Die wir die Farbigen verachtet haben und tun es bis zum heutigen Tage? Und haben sie ausgenützt in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Der bekannte Schweizer Pfarrer Lüthi, Dompredigt in Bern, der weist eine Auslegung dieser Geschichte auf eine sehr wichtige Tatsache hin. Ein Zeitgenosse Goethes, wo wir also sehr kultiviert waren, nicht? Hieß Joachim Nettelbeck. Den haben wir noch in der Schule kennengelernt als aus der Zeit der Freiheitskriege. Joachim Nettelbeck, nicht? Dieser Joachim Nettelbeck hat ein Buch veröffentlicht. Des Seefahrers und ehrsamen Bürgers Joachim Nettelbeck reisen zu Wasser und zu Lande von ihm selbst erzählt. Und da berichtet dieser ehrsame Bürger Joachim Nettelbeck, wie er als Seefahrer an der afrikanischen Küste Sklaven gekauft hat. Ist auch ein Beitrag zum Tag der Heimat, ja? Die man aus ihren Dörfern gerissen hat, deren Angehörige man erschossen. Die Alten und die Kinder wurden erschossen, die anderen wurden zusammengetrieben. Das war alles Christenheit, ja? Des ehrsamen Bürgers Joachim Nettelbeck. Und der ehrsame Bürger Joachim Nettelbeck hat diese Schwarzen zur Zeit Goethes bitte auf Schiff verfrachtet und mit Gewinn nach USA verkauft. Und in seinem Buch berichtet er höchst treuherzig darüber, über die Richtsätze für schwarze Waren. Verstehen Sie, es ist eine Schuld, die auf der Christenheit liegt. Und wir bezahlen ja jetzt nicht. Viel schlimmer als die bolschewistische Revolution ist ja der Aufstand der Farbigen, was da über uns kommt. Und man wird sehr nachdenklich und sehr traurig, wenn man dann diese Geschichte liest. Und sie stiegen hinab, beide Brüder, der Farbige und der Philippus, und er taufte ihn. Nun, Freunde, dieser Erstling des afrikanischen Kontinents, dieser Erstling des afrikanischen Kontinents nahm Jesus an. Er ergriff das Heil Gottes in Jesus. Meinen Sie nicht, dass es Zeit wäre, dass die sogenannte Christenheit das mal endlich täte? Das Heil Gottes in Jesus so ergreifen? Das kann ja nur so geschehen, dass Sie und ich anfangen damit und ernst machen, dass ihr eindrücklich wie Billy Graham gestern Abend seinen Vortrag damit schloss. Das heißt, Buße tun, heruntersteigen, ich habe gesündigt, Jesus aufnehmen, welchen aber aufnahm, den aber macht, Gottes Kinder zu werden und ihm gehorsam werden. Es ist Zeit, dass wir damit anfangen. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du in der Welt bist mit ihrer Schuldenverwirrung als der Heiland der Sünder. Bei dir unter deinem Kreuz kann alles neu werden, sogar unser Leben. Und dafür danken wir dir und bitten dich, Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen.